Guten Tag zu einer neuen Folge vom Open Science Radio. Heute in der Folge 97 am 20. Februar im Jahre 2018. Juhu. Matthias, wie geht es dir?
Ach gut. Ist ja doch schon ein bisschen her, dass wir eine reguläre Folge hatten. Letzte Folge oder letzten zwei sogar. Ich habe es gerade gar nicht auf dem Schirm, waren ja die Episoden zu Wikimedia, zum Fellow-Programm.
Genau.
Spaß hat's gemacht. Also wer das noch nicht gehört hat, mal reinhören. Ich finde, das ist ein sehr schönes Gespräch geworden, weil es auch wirklich nette Projekte sind.
Ich habe das auch sehr genossen und wir haben ja auch noch baldig einiges vor uns, auch so, sagen wir mal, so in die Richtung und auch, sagen wir mal, mehr so speziellere Folgen. Von daher kein langweiliges Programm vor uns. Wir gehen da später noch mal ein bisschen vielleicht darauf ein.
Genau.
So, dann fangen wir einfach an mit den Hausmeister-Themchen.
Gell? Genau, denn Habemus Org.
Juhu.
Ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt angekündigt habe, dass ich es endlich mal mache und mich hinsetze und die Domain von DE auf Org umziehe. Aber jetzt hat es mal geklappt. Ich glaube, ich habe es kurz vor Jahresende oder sogar kurz vor Weihnachten gemacht, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Und es scheint zumindest alles geklappt zu haben. Also ich habe jetzt noch keine Negativkommentare gehört. Die letzte Folge scheinen auch die meisten Leute irgendwie runtergeladen oder im Podcatcher gefunden zu haben. Insofern scheint erstmal alles gut. Falls es jemand noch nicht mitbekommen hat und noch die DE-Domain aufruft, die leitet automatisch weiter auf die Org. Auch Mails, die noch an die DE-Info-Adresse gehen, gehen automatisch weiter auf die info@openscienceradio.org Adresse. Also sollte alles stabil sein.
Das Ganze unterstreicht ja sozusagen unsere Internationalisierungsstrategie, wie man das hier in der Hochschule sagen würde. Ja, so soll heißen, wir kriegen immer mehr Anfragen, dass Leute das ganz gerne auch auf Englisch hören möchten. Und gut, wir machen natürlich weiter noch unser deutsches Programm, aber auch da wollen wir natürlich zusätzlich noch unsere englischsprachigen Sachen ein bisschen ausbauen. Und für viele, sagen wir mal, nicht deutschsprachige ist diese .de-Domäne etwas esoterisch vielleicht erstmal oder ungewohnt. Und von daher ist das, denke ich, auch ganz sinnvoll, das hier auf solchere Beine zu stellen und somit auch einen Schritt in Richtung Weltherrschaft hier zu übernehmen.
Genau. Und .org ist ja jetzt auch durchaus oft benutzt von so Community- und Open-Source-Projekten. Insofern, ich glaube, da sind wir schon auch in guter Gesellschaft und nicht verkehrt aufgehoben. Und ja, mal schauen.
Aber Matthias bleibt da nicht ruhig und will natürlich alles noch weiter treiben. Nächster Schritt.
HTTPS.
Genau.
Habemus S. Oh Gott, ich sollte damit aufhören. Aber einen habe ich nachher noch.
Sehr gut. Was immer noch aussteht, ist unsere DUI. Wir hatten ja immer auch überlegt, unsere Folgen auch noch mal bei Synode oder ähnlichen Sachen abzulegen, um eine DUI zu haben. Da habe ich mal ein bisschen was gecodet. Das haben wir noch nicht ganz eingetütet, aber auch das können wir bald mal angehen, dass wir das da auch ablegen können. Ist, muss man natürlich auch sagen, jetzt auch noch dadurch begünstigt, dass Synode auch schon wieder eine ganze Weile her jetzt auch ja verschiedene oder Versionen zulässt. Das heißt, man könnte, wenn man mal irgendwas zerschießt oder sowas dann oder verbessern möchte, sagen wir mal so, dann könnte man auch noch eine neue Version nachschieben. Ja. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Gut, ja,
genau. Also wir müssen, also das heißt, wir wollen natürlich HTTPS, also SSL Encryption webseitig, weil es A, sicherer ist für alle Website-Besucher und für uns genauso als diejenigen, die die Website hosten, als auch ob der Auffindbarkeit bei Google. Denn Google straft mittlerweile Webseiten ab, die nicht per SSL erreichbar sind oder HTTPS erreichbar sind vielmehr. Und das wäre natürlich schade.
Ja, genau.
Insofern schauen wir mal.
Gut, das zu unseren allgemeinen Hausmeister-Themchen. Ansonsten, was gibt es sonst noch zu berichten? Ich war auf einem relativ spannenden Panel in Berlin, von der FU ausgerichtet. Das ist ja im Allgemeinen in Kontext eingebettet, Open Technologies for an Open Society. Und ja, da kommt man hier wieder zu ja, den üblichen Verdächtigen. Das Ganze wurde organisiert von Claudia Müller-Birn. Auch hier wieder der Verweis auf, das war die letzte Folge meines Erachtens, die ja auch sozusagen als Mentorin beim Fellow-Programm Freies Wissen mit dabei war und also ist sich da ziemlich was ans Bein gebunden hat, würde ich sagen. Nein, also sie hat sich also ziemlich viel Aufwand betrieben, um diese hervorragende Vorlesungsserie da zu organisieren. Und dass dieser Panel am Abschluss war sozusagen nur ein Teil von so einer doch sehr gesamtkonzeptlichen Rundumschlag um Offenheit in der Gesellschaft und was man alles machen kann. Und dann war das, denke ich, eine schöne Abschlussrunde. Also es war jetzt nicht nur auf Wissenschaft ausgerichtet, sondern auch auf verschiedenste andere Sachen. Also von, ich glaube, Freifunk war auch dabei und solche Sachen. Also das ist sehr schön, sehr, sehr, sehr schön breit aufgestellte Sache gewesen. Und der Panel hat mir persönlich auch sehr gut gefallen. Also meine Mitpanelistinnen waren da auch sehr gut mit dabei und haben auch sehr, sehr interessante Sachen gesagt, die auch für mich sehr, sehr lehrreich waren. Also das eine war die Christina Riesenweber, dann die Jana Hoffmann und die Marion Goller war mit dabei und das Ganze wurde von Angela Grosse moderiert und das war von der Seite sehr interessant, dass alle sehr unterschiedlichen Hintergrund haben. Also zum Beispiel Marion ist Juristin, ne? Also das ist eine ganz andere Perspektive, die sich aber sehr mit diesen offenen Themen auseinandersetzt. Und das war eine schöne Runde und auch im Nachgang gab es da sehr schöne Diskussionen. Wer sich das anhören möchte, ich glaube, es ist noch nicht online, aber es wurde aufgezeichnet, soll in Bälde dann verfügbar sein. Und auch diese ganzen Serien da, also die ganzen Vorträge als Teil dieser Serie waren auch mit dabei. Zum Beispiel, Matthias Katterbo von der DFG hat zum Beispiel auch in Richtung Scholarship, also offene Scholarship, also Wissenschaft und derartige Sachen auch geredet. Aber ich denke auch allgemein ist das, denke ich, sind ein paar schöne Themen da, die man sich wahrscheinlich alle mal anschauen sollte.
War ja schon die zweite Veranstaltung in der Richtung, an der du jetzt letztes Jahr dann aber auch schon teilgenommen hast, weil du warst, ich weiß gar nicht, ob wir das erwähnt haben, bei der Open Science Ringvorlesung, oder?
Nein, Ringvorlesung. Habe ich das verpasst? Ich muss in meinem Gedächtnis kramen. Nein, war ich nicht.
Ich dachte, du hättest bei dieser Open Science Ringvorlesung mal an der FU als Gastredner teilgenommen.
Nee, das die hatte ich nicht.
Na gut, dann war es Wunschdenken von mir. Also, liebe FU, mal, ne? Solltet ihr mal eine Open Science Ringvorlesung planen, Konrad ist ein hervorragender Gastredner dafür.
Ich habe hier lokal habe ich mal sowas gemacht, als im Zuge der Masterausbildung war ich auch in so einer Ringvorlesung und da habe ich auch mal eine zum Thema Open Science gehalten. Da hatte ich vorher schon immer eine zum Hochdurchsatzsequenzierung gehalten, aber dann habe ich auch da nochmal angeboten, auch was zu offener Wissenschaft und guter wissenschaftlicher Praxis mitzusagen und da bin ich dann eingebunden worden. Also das vielleicht hast du es damit verwechselt.
Naja.
Genau. Ja, ich habe auch hier kürzlich in der Physik habe ich auch wieder gesprochen in einer überschaubaren, aber sehr netten Runde. Das ist auch mal sehr spannend, da in die anderen Fachbereiche reinzugehen und da mal was zu dem Thema zu sagen. Ist das natürlich auch vom ganzen Standing her schon ganz anders. Also Open Access ist bei den Physikern ja eigentlich schon lange gang und gäbe durch Archive. Da müssen wir Biologen ja mal erst noch etwas kämpfen, sagen wir das mal so. Wobei, es kommt langsam in Fahrt. Aber es ist immer wieder interessant zu sehen, wie die verschiedenen Communities sich da organisieren oder organisiert haben und was man voneinander lernen kann.
Mhm.
Gut, ja. So, dann gehen wir gleich mal, ja, bitte.
Sind wir quasi mittendrin im Punkt Aktivismus.
Genau, genau.
Wir haben ja schon öfter mal das Thema Open Hardware, nenne ich es jetzt mal abgekürzt. Es gibt so verschiedene Begriffe, die so ein bisschen nebeneinander stehen, und hier immer mal wieder zur Sprache gekommen sind. Also im Prinzip, dass man auch mal schaut, dass Hardware, die man jetzt in Laboren zum Beispiel benötigt, zur Verfügung zu stellen in einer Art und Weise, dass sie nicht unbedingt große finanzielle Hindernisse für insbesondere kleinere Forschungsorganisationen oder sogar vielleicht freie Forscher darstellen, weil gerade Laborequipment, je nachdem was es ist, kann halt auch extrem teuer sein oder ist in der Regel extrem teuer. Und es gibt da nicht schlecht verdienende Unternehmen, die ausschließlich sowas in ihrem Katalog haben. Und das stellt nachvollziehbarerweise natürlich ein großes Hindernis für Leute dar, die das Geld nicht aufbringen können. Und deswegen gibt es immer mal wieder aus verschiedenen Ecken auch Bemühungen, Forschungsequipment bereitzustellen als, ich sage jetzt mal ein bisschen despektierlich, Selbstbausätze, ne? Aber in einer Art und Weise, dass sie sozusagen entweder mit günstigeren Komponenten selbst gebaut werden können oder als Kits verfügbar sind oder ähnliches. Und es gibt seit einer geringen Weile eine Gruppe oder eine Community vielleicht eher, die sich explizit mit diesem Thema beschäftigt, nämlich so ein Stückchen das Thema Open Hardware in der Richtung Open Science speziell für die Forschungswelt aufzubereiten. Und diese Community ist so ein bisschen unter dem Begriff Gathering for Open Science Hardware entstanden oder hat sich darunter so ein bisschen subsumiert. Und da sind so, ich werde jetzt nicht sagen, die üblichen Verdächtigen, aber das sind auch wieder sehr viele bekannte Leute dabei, unter anderem Jenny Malloy ist, glaube ich, diejenige, die wir hier schon sehr oft erwähnt haben. Es gibt also immer ein Organisationskomitee, was sich jährlich auch ein bisschen unterscheidet, aber es sind viele auch beständig dabei. Und dieses Gathering for Open Science Hardware, diese Gruppe hat jetzt vor kurzem eine Roadmap herausgebracht. Also sich wirklich mal Gedanken gemacht und ein paar fundamentale Gedanken auch zu Papier gebracht, wie man eigentlich das Thema ein bisschen strukturierter angehen kann. Und was man in dieser Roadmap findet, ist tatsächlich vor allen Dingen weniger eine technische Herangehensweise als vielmehr eine policy-bezogene Herangehensweise und gleichsam eine community-bezogene Herangehensweise. Also man hat sozusagen mal geguckt, was muss eigentlich auf Seiten der Forschungswelt passieren, damit sowas auf Fuß fasst? Gibt es Möglichkeiten, da vielleicht rechtlich im Bereich der Lizenzierung Dinge zu ändern, die sowas begünstigen? Was sind die Herausforderungen, die sich stellen, wenn man zum Beispiel Hardware selber baut und dann plötzlich vor der Frage steht, was ist jetzt eigentlich mit Eichung? Wie stelle ich fest, ob die Hardware, die ich jetzt so ein bisschen mir selber gebaut habe, vielleicht auch die Qualität an Messungen bringt, die ich für die Experimente brauche und die ich vor allen Dingen von teurer Hardware, die ich bei klassischen industriellen Anbietern kaufen kann, gewohnt bin oder die ich auch da erwarte. Und was sind Möglichkeiten, um diese Community, die sich um diese Open-Hardware-Fragen kümmern, zu erweitern? Was sind eigentlich interessante Gruppen, die man mit einbeziehen könnte, um das Thema breiter zu machen, um das Thema präsenter zu machen und um vor allen Dingen auch da wieder ein paar Hürden abzubauen, sowohl in der Wissenschaftswelt als auch in der Welt der Wissenschaftspolitik? Und das ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Es sind, glaube ich, 50 Seiten, knapp um die 50 Seiten. Insbesondere finde ich, ist das in einer Art und Weise formuliert, dass es auch einen guten Einstieg in das Thema allgemein bietet. Und neben dieser jetzt erschienenen Publikation kann ich auf jeden Fall auch ans Herz legen, sich mal das Manifest anzuschauen. Es gibt nämlich ein Gathering for Open Science Hardware, also kurz GOSH, Manifest. Das gibt es mittlerweile auch in mehreren Sprachen, also neben Englisch, Spanisch, Französisch, jetzt auch Portugiesisch und ich glaube Chinesisch und Japanisch, wenn ich mich nicht täusche, oder wahrscheinlich Koreanisch oder sowas. Da einfach mal reingucken, denn das ist eine, wie ich finde, sehr begrüßenswerte Initiative, die da sich seit langer Zeit schon stetig nach vorne bemüht. Und das macht vor allen Dingen, das bringt vor allen Dingen wieder so einen Schritt weitere Demokratisierung dieser Forschungswelt, die ja doch auch vor allen Dingen kostenintensiv und damit immer mal wieder auch exkludierend ist.
vielleicht auch noch ein Teil, also auch dieses Handout spricht auch noch mal ganz klar die Funder als Teil an, die da auch mit reingehen müssen, aber natürlich auch hier angestrebt, möglichst mit geringen Kosten die ganzen Sachen dann natürlich umzusetzen, das, was du auch gerade mit untermeintest. Es ist eigentlich interessant, denn wir hatten, diese Bewegung ist ja schon relativ lange auf dem Weg. Mhm. Ich glaube, wir hatten sogar mal eine OpenPCR, glaube ich, mal angesprochen. Genau. Also ein offener PCR-Zykler, was, wenn man es möchte, eigentlich nichts anderes als ein Temperaturmaschinchen ist. Also ein Gerät, was einen Temperaturzyklus abfährt, um halt eine PCR-Reaktion entsprechend durchführen zu können oder in verschiedenen Iterationen dessen. Und was wirklich, sag ich, teuer ist und letztendlich mit ein bisschen Arduino oder was auch immer sich relativ leicht implementieren lässt, plus Heizplatte. Und das lag jetzt relativ lange brach. Also Jenny hat da schon relativ lange dran gearbeitet, aber da war es ein bisschen ruhig, zumindest in meiner Filterblase zumindest. Aber das hat jetzt da jedoch einen relativ wichtigen Meilenstein gesetzt, um das voranzutreiben, würde ich sagen. Und das ist wirklich sehr spannend, dass manche Sachen brauchen halt eine Weile, um da dann noch die großen Sprünge zu machen. Das ist auch die haben eine klare Vision. Also die sagen hier, making open science hardware ubiquitous and by 2025. Also auch klar, nicht nur gesagt, okay, wäre schön mal so zu haben und so, sondern hier relativ straff gebündelt auch einen Zeitplan mitverfasst. Und das ist doch auch ja sehr professionell aufgezogen, muss ich sagen. Also war ich sehr erstaunt, als ich das gesehen hatte.
Ja, und ich weiß nicht, in Deutschland habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so einen wahnsinnig großen Überblick, aber derjenige, der mir da am ehesten einfällt, ist beispielsweise André Lampe, der immer wieder betont, dass in Sachen Mikroskopie es nicht immer das unfassbar teure Mikroskop des Weltmarktführers für Mikroskope sein muss, sondern dass es auch im Bereich der offenen Hardware oder der zumindest auch der Consumer oder so Prosumer-Grade Hardware Möglichkeiten für Forscher gibt. Insbesondere natürlich für interessierte Laien, aber auch auf dem Schritt in die Forschung selber. Also der ist jetzt nicht ganz in dieser Szene, aber er geht so ein bisschen in die Richtung in der Argumentation. Ne? Und ich glaube, im aktuellen Fellow-Programm gibt es sogar einen einen Fellow hatten wir auch beim letzten Mal erwähnt, der genau das Thema mitgebracht hat. Ich gucke gerade mal. Genau, das ist der Dr. Hans-Henning Stutz. Ich glaube sogar, das ist der Fellow von der Claudia Müller-Birn, wenn ich mich nicht täusche. Weiß ich aber nicht genau. Oder ist ein Kollege, der so ein Stückchen auf dieser Open-Hardware-Schiene unterwegs ist. Mhm.
Ja, es ist auf jeden Fall viel zu holen. Ich bin da auch an verschiedenen Stellen auch reingelaufen. Interessanterweise auch bezüglich Robotik und solchen Sachen, also hier Laborautomation und solche Sachen. Da sieht man jetzt an vielen Ecken und Enden Sachen zutage kommen. Also gut, das, wie schon gesagt, das ist schon eine Weile da, aber ich denke, die Leute sehen jetzt mehr und mehr, wie wichtig das ist. Und das ist ja auch eine Frage, ja, also nicht nur des Zugangs bezüglich Kosten ist, sondern auch eine Frage der Transparenz ist. Wenn ich auf einem kommerziellen Anbieter aufbaue, dann habe ich zwei Probleme. Das eine ist dieser Vendor-Login, also soll heißen, ich bin auf dieses Gerät angewiesen und der kann seine Preise erhöhen und ich muss sozusagen mitmachen, ja, und, also mit ein bisschen Rahmen, wenn das ein Semi-Monopol ist. Und das andere ist natürlich auch, ich weiß gar nicht, was in diesem Gerät passiert. Also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, hier, wir betreiben hier so eine Sequenziereinheit, also wir haben so ein Illumina NextSeq 500 und das ist ein tolles Gerät, aber natürlich weiß ich nicht genau, was da exakt unter der Haube passiert und die können auch jährlich ihre Preise wieder hochschrauben. Also man sagt ja immer, die Sequenzierpreise fallen, aber für bestehende Geräte gehen da die Preise nach oben, was vielleicht auch die Anpassung an Dollarpreisen so was sind, aber sagen wir so, da ist man in einer gewissen Abhängigkeit und kann auch nichts anderes machen. Das ist natürlich hier auch ein Lösungsansatz, wo dann gesagt wird, okay, wir versuchen hier offene Standards zu schaffen, dass man vielleicht auch den Markt dann öffnet. Und das ist auch ein Punkt. Mhm. Aber auch, dass man auch versteht, was eigentlich passiert in diesem Gerät. Ja.
Ist, glaube ich, auch ein Punkt des Verstehens, also sozusagen der Transparenz dessen, was das Gerät eigentlich macht, wie es misst, ob es vielleicht schon vorprozessiert oder ähnliches. Weiß nicht, was es da so alles gibt, Rauschentfernung, keine Ahnung, stecke ich nicht so drin. Aber das ist so ein bisschen auch ein Punkt, auf den wir später, glaube ich, nochmal zurückkommen.
Genau. Ja, auf jeden Fall ist es schön zu sehen, dass da Entwicklung ist. Wird natürlich jetzt erstmal bei diesen einfachen Sachen anfangen. Das ist auch gut so. Wie schon gesagt, so eine PCR ist einfach. So ein Mikroskop kann ich mir schon relativ schwierig vorstellen, auch wenn es da auch schon Beispiele gibt. Aber das ist zumindest schön zu sehen, dass es da die Entwicklung gibt.
Genau. Und wo wir gerade bei Transparenz waren, goldene Brücke oder vielleicht auch nicht. Vielleicht Brücken, die man besser einreißen sollte. Deal oder nicht Deal? Also, wir reden natürlich vom Projekt-Deal. Immer noch einer der goldenen Namen, finde ich. Also, egal.
Wir hatten ja schon ganz am Anfang Bedenken geäußert, worauf dieser Name oder ob da nicht schon dieser Name schon fertiges Programm ist. Wir lagen eigentlich falsch. Also zumindest, wenn es ein Showkampf ist, dann ist es ein relativ guter, muss man sagen. Also dann wird er doch hier relativ glaubhaft durchexerziert.
Aber ist es ein guter? Das frage ich mich nämlich, weil ich höre alle 4 Monate mal was davon. Und jetzt frage ich mich, liegt das daran, dass hinter den Kulissen so hart verhandelt wird? Oder liegt das daran, dass hinter den Kulissen so lose verhandelt wird und man sich nur alle paar Monate trifft? Oder ist es so, dass irgendwie alle Beteiligten tatsächlich versuchen, so wenig wie möglich öffentlich zu machen, weil es noch in der Schwebe ist oder weil es vielleicht doch irgendwie, vielleicht hat man den Mund vorher ein bisschen zu voll genommen und sieht jetzt ein, ja, vielleicht sollte man in Zukunft ein bisschen vorsichtiger taktieren, weiß ich nicht. Also was ich zumindest festgestellt habe, ist, dass man wirklich, wirklich wenig hört. Finde ich, in der breiten Wahrnehmung zumindest.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Punkt ist natürlich auch, dass da natürlich viel Rücksprache auch gehalten werden muss. Also ich meine, die Seiten der Universitäten müssen sich da auch irgendwie koordinieren. Von daher, und da müssen dann irgendwelche Präsidenten von Universitäten vielleicht sogar nochmal befragt werden und sowas. Und das könnte ich mir einfach als sehr zeitintensiv vorstellen. Aber es ist nur eine Arbeitshypothese, die erstmal belegt werden müsste. Ist vielleicht ein guter Punkt, dass das auch nicht transparent genug ist, wie da eigentlich das Ganze vonstatten geht.
Ja. Wen es auf jeden Fall interessiert, es gibt auf der Webseite zu dieser Aktivität gibt es ja eine offizielle Webseite für. Da finden sich zumindest zwei ganz, ganz aufschlussreiche Artikel, die einem mal zeigen, wer jetzt eigentlich im letzten Jahr seine Verträge mit Elsevier aufgelöst hat oder zumindest gekündigt hat. Das sind, glaube ich, mittlerweile über 200 Akteure. Und es gibt eine Liste, und die habe ich jetzt das erste Mal gesehen, wahrscheinlich habe ich sie einfach vorher überlesen, von Personen, die ihre Herausgeberschaft bei Elsevier geführten Journals niedergelegt haben. Was ich so auf breiter Ebene noch gar nicht so richtig mitbekommen habe. Also hier und da mal vereinzelt, aber dass es tatsächlich auch eine ganze Menge schon sind, hatte ich nicht auf dem Schirm bisher.
Ja. Das Imperium schlägt zurück. Ah nee, wir sind die Rebellen, keine Ahnung.
Genau. Und es gibt hier und da dann doch mal so kleine Meldungen, die man nachvollziehen kann. Unter anderem gibt es in den Jülich-Blogs, also dem Blogarchiv des Jülich-Forschungszentrums, einen Beitrag von Marcel Bülow, der mit Bernhard Mittermeier gesprochen hat. Und Bernhard Mittermeier ist Leiter an der Zentralbibliothek in Jülich und unter anderem Mitglied in dieser Verhandlungsgruppe, die da mit Elsevier verhandelt. Und der hat den Herrn Mittermeier mal mit ein paar Fragen gelöchert, und den Artikel werden wir mal verlinken. Ist jetzt auch keine wahnsinnige News drin, aber zumindest erfährt man da mal so ein bisschen was über den Stand. Genau, zwischenzeitlich gab es ja dann auch in anderen Ländern zumindest auch ein bisschen Resonanz zu diesem Projekt. Also Elsevier hat ja nicht nur in Deutschland mit so ein bisschen Gegenwind zu kämpfen und mit Institutionen, die ihre Subscription-Verträge aufkündigen, sondern auch in anderen Ländern. Aber es gibt auch internationale Publikationen, die sich auf die Situation in Deutschland beziehen oder allgemein auf die Situation. Und unter anderem habe ich bei Nature kürzlich einen kurzen Artikel gefunden, der suggerierte, dass Elsevier so großzügig in Anführungszeichen war, den Wissenschaftlern der oder einiger Institutionen, die ihre Abos gekündigt haben, trotzdem weiterhin Zugriff zu diesen Abos zu gewähren. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Hat man ja auch nicht so schon.
Hatten wir das nicht schon mal diskutiert? Also der Punkt ist halt folgender. Warum ist denn das so? Ganz einfach, weil, also auch hier wieder eine nette Arbeitshypothese meinerseits, total unbelegt. Wenn die Leute irgendwie abgeklemmt sind und sich das anderweitig beziehen, plötzlich merken, hey, brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja? Also Sci-Hub, was auch immer. Wir brauchen das eigentlich gar nicht. Und wir brauchen diese Verhandlungen damit gar nicht mehr, dann geht da eine Menge Druck raus. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass Elsevier sich dann so positioniert, sagt, okay, ja, wir sind so großzügig und trotz dessen, dass ihr gerade nicht zahlt, wir sind ja guten Mutes und ihr dürft hier trotzdem hier diese wunderbaren Sachen hier von uns lesen, dass sie das deshalb einfach weitermachen, um diese nicht vorhandene Lücke nicht auftreten zu lassen.
Ja, das klingt für mich sehr plausibel. Hatte ich aber gar nicht so präsent. Oder vielleicht hatten wir es schon mal diskutiert und ich habe es wieder vergessen.
Ja, ich habe es auf jeden Fall mal gelesen.
Ja. Naja, wir werden sehen, was in Deutschland dabei rauskommt. Anscheinend gibt es ja Länder, die in der Verhandlung ein bisschen schneller sind. Ist übrigens erstaunlich, diese Timeline, die man auf der Projektwebseite findet. Die sozusagen die Verhandlungen für das gesamte Jahr 2017 anberaumt hat und jetzt für 2018 will man, glaube ich, Verhandlungen mit Wiley starten, aber einen Endpunkt der Verhandlungen hat man auf diesem Zeitstrahl noch nicht festgesetzt, insofern, ja, wir werden sehen, wie sich das in Deutschland weiterentwickelt. Es gibt zumindest Länder, da scheint es schneller zu einer Einigung gekommen zu sein. In Finnland beispielsweise gab es ja so eine ähnliche Bewegung unter dem Namen No Deal, No Review. Die zielten also so ein bisschen darauf ab, so nach dem Motto, hier, wenn bestimmte Konditionen nicht erfüllt sind, dann sehen wir uns nicht mehr in der Lage, weiter in diesem Review-System, was Elsevier ja genauso benutzt, mitzuarbeiten. Und da gab es eine ganze Reihe von auch finnischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich da eingetragen haben, die das unterstützt haben, im Prinzip also Elsevier boykottiert haben. Und federführend hat da die finnische Bibliothek, ich weiß gar nicht, ob es ein Bibliotheksverbund ist, ich glaube, es ist der finnische Bibliotheksverbund, mit Elsevier verhandelt. Und da gab es jetzt wohl kürzlich eine Einigung. Zumindest sieht man davon ab, dass man 2018 seine Elsevier Subscriptions kündigt. Und am Anfang schien es wohl auch so, als gäbe es nicht besonders viele Details. Mittlerweile hat diese finnische Bibliotheksverbund so ein paar Details auch mal veröffentlicht und im Wiki dazu finden sich dann noch ein paar mehr Details. Ich denke, die Lösung haben viele erwartet, nämlich, dass Elsevier zumindest ein bisschen was am Preis macht. Jetzt gibt es also Rabatt, 50% Rabatt für finnische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ich fand aber, dass die Argumentation, die da seitens Elsevier kam, die fand ich interessant wie immer. Also es gibt ja immer so, dass das Führungspersonal von Elsevier, hatten wir auch schon ein paar Mal so Vertreter hier, die haben ja so eine ganz eigene Argumentation. Und auch Gino Ussi, der Vice President von Elsevier, der derzeitige, hat in der Begründung hier wieder so ein bisschen, ja, dick aufgetragen, finde ich. Und sagt halt, dass die Rolle von Elsevier eigentlich klar sein muss und insbesondere auch für die finnischen Wissenschaftler klar ist, die ja jetzt nicht wahnsinnig viele eigene Journals haben, um zu publizieren. Und es gäbe ja schon immer eine lange Beziehung zwischen Finnland und Elsevier und wie der Impact Factor aller Elsevier Journals ja auch zeigt, ist man ja mit 30% über dem Marktdurchschnitt sozusagen der bedeutendste Journal-Anbieter und deswegen wäre es ja fatal für die finnische Wissenschaft, wenn jetzt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufhören würden, in Elsevier Journals zu publizieren oder im Peer Review, sich aus diesem Peer Review rauszuziehen. Ich meine, ja. Aber das ist ja genau der Punkt, um den es geht. Also, ich weiß nicht, wo die leben. Vielleicht verstehe ich das einfach bloß alles falsch.
Ja, wir möchten da gerne mal Praktikum machen.
Das wäre interessant zu erfahren, ob die zumindest ein bezahltes Praktikum anbieten.
Go for it.
Ja, es ist. Nun gut. Also wir werden sehen, was da noch passiert. Insbesondere was in Deutschland passiert, ist ja für uns durchaus relevant. Man darf gespannt sein.
Genau. Vielleicht kann man das hier schon so ein bisschen teasen. Wir werden auch in diese Richtung nochmal eine kleine Spezialfolge vielleicht hoffentlich baldig haben. Aber mal gucken. Gut. Nichts Genaues weiß man nicht und Versprechen erst recht nicht.
Genau. Ja, gehen wir einfach, wo wir gerade schon bei Elsevier waren und damit bei Journals, gehen wir doch einfach weiter in den Bereich Open Access und gucken uns da mal an, was da so aufgelaufen ist in den letzten Wochen. Wir hatten ja schon öfter mal angesprochen, dass die TU Berlin ja mit einer eigenen Open Access Abteilung, nenne ich es jetzt mal ganz förmlich, also es ist ein Team, was insbesondere dafür da ist, die unterschiedlichen Departments und damit auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der TU Berlin dahingehend zu beraten und zu unterstützen, wenn es darum geht, Open Access zu publizieren. Das auch ein bisschen weiter in die TU zu tragen und damit auch zu verankern. Und ich finde, die haben schon seit jeher einen, zumindest nach außen, einen sehr guten Job gemacht, weil sie nämlich auch immer recht rege dazu selber publiziert haben. Ne? Also es gibt ein gut gepflegtes Blog, wo man immer mal wieder Einsichten bekommt in den Alltag. Sowohl aus Sicht derjenigen, die in diesem Open Access Team sind, als auch aus Sicht derjenigen, die davon profitieren, nämlich den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und auch jetzt zum Jahresabschluss, beziehungsweise zu Beginn des neuen Jahres, gab es zumindest wieder zwei lesenswerte Artikel. Nämlich einmal hat Dagmar Schobert, ich glaube, die leitet das Ganze, mal darüber geschrieben, was eigentlich so passiert ist im Jahr. Und wie viel Publikationen eigentlich aus dem Open Access Publikationsfonds der TU letztlich finanziert wurden. Also man kriegt mal so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie es an einer großen technischen Uni, wie weit das Thema da gediegen ist. Und zum anderen gibt es einen Blogpost, der das Ganze mal, oder anders gesagt, es gibt eine Reihe von Blogposts, die verlinkt sind, die das Ganze aus Sicht der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschreiben, die genau das gemacht haben, nämlich diese Förderung aus dem Publikationsfonds, aus dem Open Access Publikationsfonds wahrzunehmen und Open Access zu publizieren. Und insbesondere für jemanden, der sich fragt, ob das vielleicht auch was für ihn oder sie wäre und keinen dedizierten Ansprechpartner hat, kann ich die Lektüre nur empfehlen, denn da sieht man mal, wie das Ganze laufen kann.
Und das Ganze auch ein Best Practice, by the way, denn diese Darstellung in dem Blog, da haben sie, also gut, sie haben eine wunderschöne Tree Map hier dargestellt, aber die Daten sind auch verfügbar, ne? Die sind, ich glaube, die sehen sich als Teil von dieser Open APC Initiative, ne? Ich weiß gar nicht, wer hinter der alles steckt. Ist das Uni Bielefeld oder sowas? Ich glaube, da habe ich mal eine E-Mail-Adresse gesehen. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es eine sehr interessante Sache. Da haben sie auch auf GitHub entsprechend die Daten gehostet. Oder zumindest verfügbar gemacht, doch ja, doch stimmt. Und entsprechend kann man sich da auch mal selber nochmal visualisieren, wenn man das möchte. Und es ist ein schönes Beispiel, um auch da Diskussionsgrundlage zu schaffen. Ne? Was geht denn alles an Mitteln in diese ganze Sache rein? Und das ist auch hier in Best Practice umgesetzt.
Genau. Die TU ist ja auch gerade, es gab jetzt eine Einigung der TU 9 heißt das, glaube ich. Das sind die neun großen technischen Universitäten in Deutschland, die jetzt nochmal Open Access mit Nachdruck sozusagen begrüßt haben. Und die TIB hat im Rahmen dessen für diese TU 9 eine Suchmaschine aufgebaut, eine Suchseite aufgebaut, die auf die sich der Suchmaschine hinter Base, also diesem Bielefelder Open Access Projekt, bedient und dann aber ausschließlich die Publikationen aus diesen TU9 Mitgliedern als Suchergebnisse liefert. Ne? Also auch hier wieder ein Stück mehr. Jetzt natürlich auf diese neuen Mitgliedsuniversitäten zugeschnitten, aber hey, wieder ein kleiner Schritt an einer Stelle.
Genau.
Und ich glaube, wir sollten vielleicht auch mal Frau Schobert einladen, ob sie denn nicht Lust hätte, mit uns mal so ein bisschen eine kleine Reise in die TU zu machen und mal uns zu schildern, wie das eigentlich zustande kam und wie sie da sozusagen den Weg beschritten ist, der sich jetzt mir zumindest als doch erfolgreich abzeichnet.
Ja, gute Idee. Ja.
Genau. Wir haben noch eine kleine Studie im Gepäck. Und ich habe heute Morgen drüber nachgedacht. Wir haben ja immer mal wieder Studien, die zeigen oder beweisen wollen oder zumindest aufzeigen, dass es eine positive Tendenz gibt hinsichtlich von Open Access. Ne? Dass Open Access an vielen Stellen positive Effekte hat, dass es über die letzten Jahre gesehen auf einem nahezu, ich glaube sogar ausschließlich steigenden Ast ist. Und dass es aber auch notwendig ist, hier jetzt mal mehr Datenbasis zu schaffen und sich das genauer anzugucken und vor allen Dingen über einen längeren Zeitraum auch anzugucken. Und ich bin jetzt kürzlich auf eine Studie bei PeerJ gestoßen, oder besser gesagt auf einem Paper, das sozusagen das Ergebnis einer Studie ist, von maßgeblich von Heather Pivowa und Jason Priem, beide, glaube ich, Mitbegründer von Impact Story. Und damit natürlich auch von so Services wie, wie heißt das, Open Access DOI, also sozusagen diesem Algorithmus, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, der dir jede DOI sofort auf das dazugehörige Open Access Paper auflöst, anstelle zum Closed Access zu gehen, also wenn das Open Access, wenn das Paper auch Open Access verfügbar ist, und dem immer mehr sozusagen auch Publicity bekommenden Service Unpaywall. Ne? Das ist im Prinzip, der macht ja nichts anderes. Ist so ein Browser-Plugin, was es zumindest für Chrome gibt. Ich weiß nicht, ob es für Firefox und oder Safari auch verfügbar ist. Auf jeden Fall installierst du dir das im Browser und wenn du auf einen auf ein Paper kommst, was Closed Access ist, was aber an anderer Stelle, beispielsweise in einem Repository, Open Access verfügbar ist, dann zeigt dir das Plugin das an und du kannst es dir direkt runterladen. Zumindest haben die beiden zusammen mit einer Reihe von anderen Leuten sich mal versucht anzugucken, was sind eigentlich die Entwicklungen von Open Access und was ist sozusagen der Einfluss von Open Access gesehen über einen längeren Zeitraum? Also jetzt nicht nur die letzten 2 oder 3 oder 5 Jahre, sondern tatsächlich mal einen bedeutend längeren Zeitraum. Und was sie sich angeguckt haben als Sample sind, oder besser gesagt, sind 3 Samples. Sie haben mal ein Sample aus von Crossref genommen. Ich glaube, sie haben 100.000 Journal Articles von Crossref sich angeguckt, über alle Jahre hinweg. Sie haben, was also eine ganze Menge insgesamt sind, ich glaube, insgesamt sind es so 66 Millionen Paper, die du bei Crossref finden kannst. Sie haben sich zusätzlich einen Sample genommen von 100.000 Articles mit DOI bei World of Science, die aus dem Jahren 2009 bis 2015 kamen. Und sie haben sich 100.000 Artikel genommen, die innerhalb einer Woche in 2017 von Unpaywall-Usern aufgerufen wurden. Also sozusagen Daten aus dem eigenen Haus. Und was sie damit machen wollten, sie wollten 2 grundsätzliche Forschungsfragen beantworten oder sich anschauen. Was ist der Anteil von Open Access an der gesamten Publikationsmasse an wissenschaftlichen Papern und wie variiert der bezüglich der Art von Open Access? Also sie haben sich da angeguckt, halt Closed Access, Gold, Green und Hybrid Open Access und sie haben eine neue, in Anführungsstrichen, Art eingeführt, Bronze Open Access, was ich ganz interessant fand.
Das fand ich auch lustig, ja.
Und die zweite Forschungsfrage war, was ist eigentlich der durchschnittliche Impact, den die via Open Access publizierten Paper eigentlich hinterlassen? Und sind dazu wenig erstaunlich eigentlich zu einer positiven zu positiven Ergebnissen gekommen hinsichtlich der Bedeutung von und Wichtigkeit von Open Access. Also was sie festgestellt haben, ist, dass es über die letzten Jahre einen kontinuierlichen Zuwachs von Open Access Papern gibt, insbesondere in den Wegen Gold und Hybrid Open Access. Es gibt aber auch einen stetigen Zuwachs an Papern, die über Green Open Access publiziert worden sind, also sozusagen in einem Repository parallel zum Journal publiziert und im Repository ist es dann Open Access verfügbar. Sie haben neben so einer Unterart von Green Open Access, was sie Shadowed Green nennen, halt auch noch diesen Bronze Open Access Begriff ins Leben gerufen. Ich weiß gar nicht, ob sie den wirklich selber jetzt gefunden haben oder ob er vorher schon mal so ein bisschen existiert hat, aber für mich war er zumindest neu. Und was sie damit meinen ist, dass es eine Reihe von Papern gibt, die auf den Webseiten der Publisher frei verfügbar und lesbar sind, aber nicht unter einer offenen Lizenz existieren oder teilweise unter überhaupt keiner Lizenzangabe existieren.
Und genau das finde ich ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also es ist eigentlich wichtig, dafür einen Begriff zu finden. Ich bin nicht sicher, ob ich Bronze da genutzt hätte und wirklich als Open Access bezeichnet hätte. Das ist richtig, man kommt dran, aber es ist natürlich mit vielen Einschränkungen verbunden. Gut, das hat man bei Green auch teilweise. Aber dadurch, dass die Lizenz natürlich fehlt, sind so Sachen wie Text und Data Mining natürlich dann auch ausgeschlossen. Also das ist hat sein Geschmäckle. Also es ist schön, einen Begriff zu haben, denn man läuft sehr häufig in diese Sachen rein, wo dann irgendwie der Publisher irgendwie noch so ein schönes offenes Schloss daneben malt, ne? Aber trotzdem ist es kein Open Access, weil eben keine offene Lizenz genutzt ist. So irgendwie Free Access oder sowas nennen die das dann teilweise künstlich. Genau.
Also Sie sagen hier, im Prinzip ist das eine Gratis-Variante vom Gold Open Access. Ne? Also eigentlich, das ist an der Stelle, das ist eine der Limitierungen der Studie, wie Sie selber schreiben, dass sozusagen dieser Begriff vom Bronze Open Access eigentlich nähergehend untersucht werden müsste und eigentlich sich anbieten würde als eine Subart von Gold Open Access klassifiziert zu werden. Aber das müsste man halt untersuchen, ne? Was da so die gemeinsamen Charakteristiken sind und inwiefern das dann wirklich zutreffend ist. Und Sie haben hier so verschiedene Begriffe von gratis Open Access zu Hidden Gold Journals. Ne? Also das sagen Sie aber auch selber, das ist schwierig zu fassen, weil es an der Stelle auch ein bisschen die Ergebnisse verzerrt. Aber das muss auf jeden Fall untersucht werden.
Genau. Und der Anteil ist auch relativ hoch, genau. Muss man auch sagen. Also wenn man sich das anschaut, ist es nach Closed eigentlich das Größte. Also noch vor Gold. Also das ist nicht unwesentlich.
Genau. Also da gibt es eine ganze Reihe von interessanten Resultaten, die sie da aufzeigen. Was sie auch wieder bestätigt haben, ist, dass Open Access verfügbare Paper in hinsichtlich der Zitation, der Anzahl der Zitate besser darstellen oder die Zitation begünstigen. Sie sagen aber auch, dass das gleichzeitig wiederum auch ein bisschen verzerrt sein kann, also dass man da keine direkte Kausalität feststellen kann oder dass zumindest schwierig ist, die herauszuarbeiten, weil es unterschiedliche Verzerrfaktoren gibt. Ne? Also insbesondere sagen sie hier sowas wie dem Selection Bias Postulate, wo Wissenschaftler im Prinzip bloß hergehen und sagen, ich mache nur das mein bestes Paper in Anführungsstrichen, Open Access verfügbar, damit das eine weitere Zirkulation hat. Die Paper, die ich sonst schreibe, die jetzt aber vielleicht kein wahnsinnig großer Wurf sind, sondern wirklich bloß kleine Fortschritte meiner Forschung postulieren oder darstellen, die mache ich einfach nicht Open Access verfügbar, weil es mir zu teuer ist oder aus unterschiedlichen Gründen. Und das ist so einer der Faktoren, die verzerren. Also da sind sie zumindest so offen, dass sie da auch ganz klar die Nachteile ihrer Herangehensweise und ihrer Findings dann darstellen. Genau, wir verlinken einfach das Paper. Wie gesagt, ist bei Peer Review erschienen, damit auch komplett offen verfügbar, wie immer auch inklusive aller Daten. Insofern ganz interessant, sicherlich auch spannend, um genau an den Punkten sozusagen anzusetzen und das vielleicht sich selber mal anzuschauen.
Und immer noch so als Motivation zu sehen, da ist noch viel Luft nach oben. Also das ist der Anteil an wirklichem Open Access ist noch, ich bin hier so beim Viertel oder sowas.
Genau, oder 28% oder sowas.
Ja, genau.
Genau.
Ja. Also das ist noch was zu tun. Ja. Gut. Gehen wir in den News, in den Tools-Teil über.
Genau. Wir hatten ja vorhin schon das Thema Transparenz im Hinblick auf die verwendete Hardware oder das verwendete Equipment. Und zusätzlich zu dem, was man an Equipment braucht, ist ja ein gehöriger Faktor, der unter anderem dazu beiträgt, dass wissenschaftliche Experimente und Untersuchungen und Messungen nachvollziehbar und reproduzierbar sind, ist das ganze Thema, was habe ich eigentlich gemacht? Also sozusagen die Arbeitsschritte, ne? Also der Workflow im weitesten Sinne, den ich brauche, neben den Tools und den Zutaten in Anführungsstrichen und den eventuell den Algorithmen, also den Auswertungsmethoden, die ich brauche, um ein wissenschaftliches Experiment reproduzierbar zu machen. Und einer der Services, die sich ja über die letzten Jahre so ein bisschen etabliert haben, fast schon, ist Protocols.io. Protocols.io hatten wir, glaube ich, auch schon vor 2 oder 3, ich glaube sogar vor 3 Jahren, das erste Mal hier erwähnt, als sie an den Start gegangen sind. Damals noch relativ simpel und noch relativ beschränkt, was die Funktionalität anging, wie das immer so ist mit solchen Services. Aber die haben beständig weitergearbeitet und stehen mittlerweile ganz gut da. Und im Blog der ZBW, also der Zentralen Bibliothek für Wirtschaftswissenschaften, ist das, glaube ich, einem der Ausrichter des Barcamps Open Science und der Open Science Conference, die ja auch wieder im März jetzt kommt. Die haben einen der Mitbegründer von Protocols.io einfach zum Interview da gehabt, den Lenny Teitelmann. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz lesenswertes Interview. Es gibt auch nochmal ein kurzes Video, was erklärt, was Protocols.io eigentlich macht und wie es funktioniert. Und unter anderem gibt es jetzt auch auf der Webseite selber eine ganze Reihe von Workflows, die man sich mal angucken kann. Also wir hatten ganz am Anfang, als wir uns das erste oder zweite Mal mit Protocols.io beschäftigt hatten, halt genau das bemängelt, so nach dem Motto, ja, jetzt kann sich aber niemand so richtig vorstellen, wie das eigentlich aussieht. Und wir verlinken mal ein Workflow aus einer der Arbeitsgruppen oder aus einer der Communities, die mit am aktivsten auf dieser Plattform sind, nämlich dem Human Cell Atlas Method Development Project oder der Community dahinter. Und ich finde, da kann man ganz gut sich angucken, was das eigentlich alles umfasst und was in so einer schrittweisen Anleitung zu so einem kompletten Workflow eigentlich alles mit drin steckt.
Genau. Ich finde es auch eine sehr attraktive Sache. Und auch, man hat ja, by the way, da auch Metrik mit dabei, was vielleicht auch für andere Leute ganz interessant ist, dass man auch sieht, okay, welche Methoden werden denn hier viel genutzt und so. Also Old Metric Score ist mit dabei. Ja. Also das ist, denke ich, eine schöne Sache und denke, da kann man sich auch nochmal gut einfinden und vielleicht auch mal ein bisschen Struktur in die eigenen Sachen bringen und spart natürlich auch beim eigenen Paper dann andauernd zu wiederholen, was man eigentlich gemacht hat.
Ja.
Also eigentlich ein guter Ansatz.
Ja, also schönes Projekt. Ich denke, dass das sicherlich nicht das Ende der Fahnenstange ist, da werden wir auf einer breiteren Ebene sicherlich noch deutlich länger diskutieren, weil am Ende kann es halt nicht ein Anbieter sein, der sowas etabliert, sondern es muss halt ein Standard her, der möglichst breit ist und möglichst vielseitig verwendet werden kann, also möglichst offen ist, und der kann schlecht von einer Seite kommen. Ich glaube, der muss in der Breite von vielen Akteuren gemeinsam diskutiert und entwickelt werden. Aber Protocols.io ist, glaube ich, so einer der Aufschlagpunkte, um die Community zu versammeln, die sowas gern nutzen will. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen eines dieser Portale, die deutlich macht, dass sowas funktionieren kann.
Und die es vor allen Dingen richtig machen und eine offene Lizenz nutzen, ne? Das ist CC BY alles. Und das ist im Vergleich zu anderen, man sieht sowas ja auch bei, sagen wir mal, sozialen Netzwerken für Wissenschaftler auch aufschlagen teilweise, die dann aber komplette Silos sind. Und hier ist das sehr schön geregelt. Also hier hat man eine offene Lizenz und theoretisch kann man das Ding parsen und nochmal durchsuchen oder was auch immer machen. Ja. Also guter Ansatz.
Genau. Jetzt müsste bloß, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist unten einen Amazon-Link, der sagt, bestell mir alle dafür notwendigen Elemente und Bestandteile. Ja. Nein, aber bei
Amazon kannst du das, nee, das ist total richtig. Und das ist mich genau der Punkt. Du kannst nämlich sowas nicht bei Amazon bestellen, sondern musst dann die verschiedenen Laboranbieter abklappern. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, Matthias. Genau das würde noch ziemlich Reibung aus der ganzen Sache rausnehmen, wenn man sagt, okay, ich brauche das für so und so viele Reactions und kriegt dann die Sachen geliefert, idealerweise noch mit Preisvergleich von verschiedenen Anbietern oder so. Das wäre natürlich hervorragend.
Also das sind Punkte, wo im Prinzip 3 Services jetzt anschlussfähig werden. Ne, das eine ist sozusagen das Material zu beschaffen, was ich benötige. Insbesondere natürlich, wenn man tatsächlich das komplett offen halten würde, wäre es ja praktisch, wenn man sich jetzt auch gar keine explizit an drei unterschiedliche Anbieter wenden müsste, um Vergleichsangebote einzuholen, was ja viele Institutionen nach wie vor haben wollen seitens der Beschaffung. Sondern man kann einfach sagen, hier, ich ziehe mir jetzt automatisch drei Angebote für genau die Reaktanzen und Elemente, die ich für das Experiment gebrauche, weil nämlich sich die Anbieter direkt an diese Plattform mit angegliedert haben, mit ihrem Produktkatalog oder ähnlichem. Das wäre sozusagen das eine. Das andere wäre die Schnittstelle zur Open Hardware. Ne? Also was sind sozusagen neben den Elementen, die ich brauche, also den Substanzen, die ich eventuell brauche, was ist die Hardware, die ich brauche? Und gibt es vielleicht sogar Services, die mir das erlauben, abseits von den üblichen Verdächtigen aus der Industrie, das vielleicht günstiger zu erwerben oder mir selber zu bauen, indem ich einfach die Komponenten erwerben kann. Und das Dritte wäre, gibt es einen Service, der das Experiment für mich übernehmen kann? Weil er es transparent durchführt als sozusagen Experiment as a Service.
Ja, Science Exchange.
Ganz genau.
So, ne? Also das wären Plattformen wie solche.
Ganz genau.
Ja, nee, ist richtig. Also das ist absolut richtig. Und vielleicht sollte man sich das auch nochmal vor Augen halten. Also vielleicht mal auf die Metaebene gehen. Also klar, also für mich ist natürlich Open Science einerseits gute wissenschaftliche Praxis. Das heißt, ich kann Sachen reproduzieren. Ich sehe, was passiert unter der Haube. Es ist aber gleichzeitig auch eine effektivere Forschung. Und das ist genau hier wieder so ein schönes Beispiel, wo eine Menge Reibung rausgenommen werden könnte aus dem System, wenn man hier offene Standards, wie du es jetzt gerade noch angesprochen hast, hätte und dann eine Verzahnung einfach möglich macht und nicht halt irgendwie alles in so einem Silo dumpt, wo man sich das wieder manuell rauskratzen muss. Und hier ist wirklich, wirklich viel Potenzial, einiges im Forscherleben zu verbessern. Der Incentive ist vielleicht noch nicht stark genug, aber vielleicht vielleicht sehen es Leute noch. Also wenn auch irgendwie Citability, gut, hat man. Ist das ein DOI oder sowas? Hat man hier ein DOI? Ich weiß gar nicht.
Ja,
man hat eine DOI, genau, ganz genau. Das heißt, man hat eine Citability und solche Sachen. Man hat Metriken und wenn sowas auch noch irgendwie dann in die breitere Masse rausgetragen wird und auch eben nicht nur als oder die Bewertung nicht nur anhand von Papern, sondern auch von solchen Sachen stattfinden würde, dann würde da, denke ich, sehr viel sinnvoller Druck auch aufgebaut werden können.
Ja, genau. Ne? Und wenn du jetzt sozusagen sowas hinterlegen kannst, wie, keine Ahnung, du brauchst bestimmte Temperaturkurven, die Probe durchlaufen muss oder sowas, und das mit einer entsprechenden Sprache hinterlegen kannst, dann kannst du im Prinzip einen Teil deiner Experimente fast schon automatisieren.
Ja. Cool.
Ja. Das war's aus dem Bereich Tools. Mehr habe ich nicht.
Uns ist das so im Vorgespräch aufgefallen. Ich habe Matthias nochmal so an seine gute alte Zeit erinnert, als er noch alleine vor Mikro saß und Open Science Radio alleine betrieben hat. Ihr merkt heute, es ist alles heute etwas Matthias-lastiger, weil ich leider zu eingebunden, zu faul, was auch immer, wie ihr es nennen mögt, wart, um heute großartig beizutragen. Deshalb leitet euch hauptsächlich Matthias durch diese schöne Folge und ich kann hier durch kleine dreckige Kommentare ein bisschen Pfeffer beisteuern.
Ja, manchmal passt es halt einfach so.
So traurig, dass
es tut. Nein, mir so alles gut. Aber wir haben noch zum Abschluss noch ein paar gemischte Themen, unser Gemischtwarenladen sozusagen. Erinnerst du dich, dass wir im letzten Jahr, glaube ich, die Nature 10 List mal angeguckt haben?
Genau. Zu dem Punkt aus dem Grunde, dass da wichtige Leute aus unserem Bereich mit dabei waren, nämlich die Gründerin von Sci-Hub meines Erachtens.
Genau, ne? Genau. Alexander Elbakayan war, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob sie als eine der 10 gehandelt war oder ob sie als unter denen geführt war, die man für 2017 beachten sollte. Kann ich mich gerade nicht dran erinnern, kann man aber nochmal nachgucken. Ich verlinke die Folge auf jeden Fall nochmal. Auf jeden Fall gab es diese Liste oder beide Listen wieder. Also Nature hat sich wieder hingesetzt und hat geguckt, was sind eigentlich die 10 Personen aus der Wissenschaft, die dieses Jahr, also 2017, wirklich eine Rolle gespielt haben. Und ich glaube, es ist einer, den sie tatsächlich letztes Jahr auch als einen, den man beachten oder auf den man achten sollte, benannt haben, nämlich David Liu. Ich glaube, es ist, der hatte maßgeblich mit an dieser CRISPR-Methode gearbeitet, wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten sagen mir ehrlich gesagt nicht viele der Wissenschaftler was. Also da waren letztes Jahr deutlich mehr Bekannte, für mich Bekannte jetzt, also ich bin aber auch kein Maßstab, bekannte Leute dabei. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde diese Auflistung ganz schön, weil das teilweise auch Forschung ist, die gänzlich an mir vorbeigegangen ist oder die so breit ist, dass sie wenig, ja, wie sage ich das am besten, dass sie wenig, dass sie so wenig Aufmerksamkeit in der Popkultur oder in der Laienberichterstattung über Wissenschaft gefunden hat, dass sie bei mir angekommen ist. Um mir jetzt einfach den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben und das nicht den Wissenschaftlern zu tun. Also.
Es ist auch schon sehr breit. Also ich hätte jetzt auch zum Beispiel die Dame, ich hab den Namen gar nicht parat, die auch bei den Gravitationswellen da entsprechend stark involviert war. Die habe ich jetzt auch nicht auf parat gehabt. Also das ist natürlich auch, ist man da auch in seinem eigenen Loch irgendwie untergebracht und kann noch nicht alles.
Ich glaube, Jennifer ist Byrne, so komplex. Oder Byron, oder ich weiß gerade gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Naja, man mag es uns nach.
Nachziehen. Genau.
Und ich habe auch festgestellt, dass dieses Jahr jetzt nicht wahnsinnig viele Leute auf der Ones to Watch in 2018-Liste drauf sind, die mir unglaublich bekannt sind. Also wen ich noch kenne, ist John Martinez, der Teamleiter bei Google, von dem Team, das für Quantencomputing zuständig ist. Das überrascht mich jetzt aber auch nicht wenig, weil wir im 2017 zumindest zwei große Fortschritte im Bereich des Quantencomputing gesehen haben. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel Bekanntes gesehen. Weiß nicht, woran das liegt.
Ich denke, das liegt einfach damit, hängt das zusammen, dass einfach diese Welt sehr spezialisiert ist, wir alles sehr uns in unsere Fachgebiete eingraben müssen und na gut, das ist halt auch eine enorme Breite, die dann hier aufschlägt und das kann man einfach nicht alles abdecken und es ist schon, denke ich, gut, wenn du von diesen Ereignissen dann weißt, dass dann da irgendwie noch 20 Leute mit auf dem Paper stehen und du den wichtigen raussuchen müsstest, ist vielleicht noch ein anderer Punkt dann, also das ist einfach eine sehr komplexe Welt.
Aber ich meine, ich kann die Auswahl nachvollziehen. Also wenn wir uns die Liste mal angucken, die ist relativ kurz dieses Jahr. Das sind 5 Personen. Also es ist halt neben John Martinez, Quantencomputing, klar, braucht man nicht erklären, ist es unter anderem Mark Walport, Chief Executive, wie sagt man, Vorstandsvorsitzende oder Vorsitzende des UK Research and Innovation Departments, glaube ich. Klar, weil der muss jetzt zusehen, dass wenn Brexit tatsächlich vonstatten geht, dass sich UK in Sachen Forschung und Innovation und Fortschritt natürlich auch abseits der EU wieder neu aufstellt.
Ja. Ganz anders. Also, vielleicht auch im Gesamtkonzept, das wird ja auch als China als neuer Partner zum Beispiel gedacht. Ich weiß nicht, wie das auch bei der Wissenschaft entsprechend stattfinden soll oder ob das geplant ist, aber auf jeden Fall ein sehr spannender Wandel. Und klar, der hat natürlich dann enorm viel zu tun, der gute Mann, und hat auch wichtige Weichen zu stellen. Genau.
Dann haben wir Shaughnessy Norton, US-Amerikaner, der jetzt mit dem klaren Ziel an den Start gegangen ist, dass er mehr Wissenschaftler in führende politische Positionen bringen will. Ne? Also, wir hatten es ja auch diskutiert mit dem mit dem wissenschaftlichen Niederhalten, was die USA da gerade betreibt oder letztes Jahr betrieben hat, und den entsprechenden Gegenbewegungen, ne? Also wir haben Rogue-Accounts gesehen von großen Forschungseinrichtungen, wir haben Science-Marches gesehen. Ist das natürlich ein hehres Ziel, ne? Ob das immer so gewollt ist und ob das vor allen Dingen von Wissenschaftlern selber gewollt ist, ist halt auch wieder ein zweischneidiges Schwert. Da hört man positive wie negative Stimmen von Wissenschaft darf nicht politisch sein zu natürlich ist Wissenschaft urpolitisch, weil es natürlich sehr nah an der Gesellschaft und damit auch zweckgebunden an die Gesellschaft ist. Also das kann ich total nachvollziehen.
Schönes Beispiel ist natürlich auch noch Michael Eisen in der Richtung. Ja, ne? Michael Eisen, stimmt. Mitbegründer von PLOS, der jetzt auch gesagt hat, mir reicht's, ich will jetzt ins
Senat. Genau, der wollte selbst kandidieren, ja. Ne? Wir haben Patricia Espinosa, die bei der UN vor allen Dingen in diesem Rahmenvertrag für den Klimawandel oder in dieser Verhandlungseinheit für den Klimawandel tätig ist. Klar, ich meine, Klima wird nicht weggehen, das wird ganz im Gegenteil, also der Klimawandel, das Problem des Klimawandels wird nicht weggehen, das wird ganz im Gegenteil, es wird immer wichtiger, ne? Und gerade mit auch wieder den letzten US-politischen Eskapaden dahingehend, kann ich auch das total nachvollziehen. Und Kate Crawford aus dem AI Now Institute, ja, Artificial Intelligence ist, glaube ich, überall mittlerweile. Insofern kann ich auch das noch.
Auch sehr sexy. Also Quantencomputing, AI, genau, Gene Editing. Oh, gut, Gene Editing hatten wir natürlich jetzt davor. Das sind so die hippen Themen, die wahrscheinlich jedem aus dem Ärmel fallen, wenn er gefragt wird, was ist denn jetzt gerade die Zukunft? Ja.
Ist AI Now eigentlich dieses Institut, was der Elon Musk gegründet hat? Kann das sein?
Ah, oh, gut.
Weil der hatte doch
die Verbindung habe ich noch nicht gemacht. Ja, stimmt. AI. Ja.
Moment, wir googeln das mal live.
Genau, wir.
kann ich gerade. Nee, Elon Musk hat OpenAI gegründet.
Ah, okay.
Was ich gut heißen auch kann, schon. Ne?
Ja, genau, das Open, das gefällt uns natürlich hier besonders sehr gut. Interessant. Ja, aber gut, da sieht man natürlich jetzt viele Aktivitäten in dieser Richtung aus dem Boden sprießen. Von daher war das jetzt zumindest naheliegend, aber es war es dann doch nicht ganz. Okay.
AI, ne?
Spannend.
Okay, über AI Now bin ich, glaube ich, in der Form noch nicht gestoßen, aber es scheint zumindest auch irgendwo an der New York University mit angegliedert zu sein. Insofern, ja. Mhm. Also auch da, modernes Thema. Also die Auswahl kann ich nachvollziehen, auch wenn mir jetzt die einzelnen Akteure nicht viel gesagt haben. Man möge es mir nachsehen. wer öfter unterwegs ist, so wie ich, der braucht viel zum Lesen oder zum Arbeiten. Aber da man nicht mal arbeiten kann, kann man viel lesen zumindest. Und da können wir jetzt noch mal verlauten lassen, dass es jetzt selbst für diejenigen, die, jetzt hätte ich beinahe gesagt, die Internetausdrucker sind. Nein, die, die Leser in Papierform sind. Gute Meldungen bringen, denn Christian Heise, der hier schon so oft erwähnte, einer der ersten, glaube ich, der komplett seine Dissertation auch offen verfasst und untersucht hat und das Thema natürlich auch der offenen Wissenschaft zum Thema hatte, hat jetzt auch seine Dissertation nicht nur erfolgreich verteidigt, sondern auch in einem Verlag unterbringen können, ist jetzt beim Meson Press als Printversion erschienen und natürlich nach wie vor als PDF-Version auch elektronisch offen zugänglich. Und wenig überraschend hat er mittlerweile auch alle Daten und Fragebögen und alles dazugehörige bei Zenodo veröffentlicht. Insofern, well done.
Best practice. Genau. Nee, sehr schön.
Den Abschluss darfst du übernehmen.
Darf ich auch was sagen? Es tut mir so leid. Nein, wir hatten das aber oben schon kurz angesprochen. Wir hatten es auch schon an anderen Stellen schon genannt, aber wir wollen das hier natürlich auch wieder mal zum Besten geben. Die Open Science Konferenz steht an, baldig im März, 13. bis 14. das Barcamp davor. Und alle, die noch zum Barcamp gehen wollten, schade, denn das ist jetzt, glaube ich, ausverkauft mittlerweile. Es gibt eine Warteliste, also die Hoffnung stirbt zuletzt, aber das ist zumindest, dieser Event ist schon mal, sehr viel Nachfrage gehabt und es ist eigentlich auch schön, dass das auch ständig wächst und auch weitergeht. Man kann diese Barcamps natürlich nicht unendlich weit skalieren. Das ist ein bisschen sicher auch schade, weil man natürlich möglichst viele Leute da einbinden möchte. Auf der anderen Seite möchte man natürlich auch diese persönliche Atmosphäre dabei waren, das geht irgendwie bei 1000 Leuten geht das einfach nicht mehr. Und das ist, denke ich, auf jeden Fall jetzt eine gute Nachricht, dass das voll ist und wir werden das ja auch wieder als Open Science Radio begleiten und da auch wieder vor Ort sein. Wir haben auch schon jemanden gefunden, der uns dabei unterstützt. Das machen wir dann vor Ort, klären wir auf, wer das ist, dass wir da noch eine Hand mehr haben, um das entsprechend in Audio zu gießen und euch dann die nicht mitmachen können, dann in der Tonkonserve da reichen zu können. Also das ist auch was, worauf wir uns wieder sehr freuen.
Sollte noch jemand da sein und Lust dazu verspüren, lasst es uns wissen. Das macht die Arbeit umso einfacher.
Genau. Dann können wir auch noch ein bisschen mehr thematisch mit einsteigen. Ja, Matthias, hast du gut gemacht.
Danke.
Ach ja. Von daher, wir haben schon ein paar Sachen geplant, aber lassen wir erstmal so unter Verschluss. So offen sind wir dann doch nicht, haha. Nein, wir wollen ja nur keine falschen Versprechungen machen, die wir da nicht einhalten können, aber wir haben noch ein paar Sachen hier auch in naher Zukunft vor uns und streben auch hier die 100 ja schon sehr entgegen. Von daher bleibt uns gewogen. Wir machen baldig weiter und von daher bleibt uns nur noch über Tschüss zu sagen. Tschüss Matthias, hast du klasse gemacht und ich hab dir gerne zugehört.
Genau, wie immer gilt Fragen, Kommentare, sonst was in die Kommentare. Lasst uns wissen, was ihr denkt. Wenn ihr doch irgendwo auch noch auf Probleme stoßt, dann bitte Gleiches, uns einfach kurz anpingen und uns wissen lassen, wo es klemmt, dann können wir uns das anschauen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Macht's gut. Tschüss.